Einen wunderschönen guten Abend zum 45. Mal WTF-Talk. Und wir sprechen heute über das Thema Alles meins, Organspende, warum sie so wichtig ist. Und bevor wir zur Vorstellung der Gäste kommen, im Stammteam natürlich wie immer Lydia, Bernd und ich, Annika lässt sich heute entschuldigen. Hat Lydia schon mal was zu
Ja,
verkünden, weil das schicken
genau.
wir einfach mal vorne weg.
Wir freuen uns, dass wir ankündigen können, dass wir nun bei den Podcasts von Spektrum der Wissenschaft mit aufgenommen werden. Das ist natürlich sehr schön und da freuen wir uns schon sehr drüber. Genau, und noch eine wichtige Sache, und zwar, Holm, herzlichen Glückwunsch nachträglich vom ganzen WTF-Team. Wir haben das auf dem Schirm gehabt. Gestern wurde Holm also, wie alt? Möchtest du es lieber nicht sagen oder doch?
Älter als ich meistens geschätzt werde, aber das kann ja jeder auf Wikipedia nachlesen, insofern ja.
Bei mir ist es umgekehrt, zum Glück.
Okay.
Nein,
Ja,
Bernd, du wirst auch
aber
jünger.
von
Aber
daher.
ja. Ja, dann steigen wir mal ein heute mit unseren Gästen. Klaus, vielleicht fängst du mal an und sagst ein bisschen, wer du bist und was dich zum Thema Organspende und dann zu uns bringt.
Ich bin Pater Klaus Schäfer, Palutiner, katholischer Priester, seit über 20 Jahren Klinikseelsorger. Und ich kam durch meine Arbeit eigentlich zu diesem Thema. Ich hatte in der Klinik, in der ich vorher war, eine Patientin, die immer wieder mit ihrem Sauerstoffgerät in die Klinik kam. Ich habe mir da nichts Großes dabei gedacht und irgendwann treffe ich sie auf der Intensivstation, künstlich beatmet. Naja, künstlich beatmet. Da kann ja nichts passieren, dachte ich mir. Ein paar Tage später war sie tot, weil sie hatte eine Lungenfibrose. Da hilft auch künstliche Beatmung mit 100% Sauerstoff nicht mehr, weil der Gasaustausch in der Lunge, also Sauerstoff vom Atemluft ans Blut und CO2 vom Blut an die Atemluft, dieser Gasaustausch funktioniert einfach nicht mehr. Und sie hat dann einen Mann mit zwei schulpflichtigen Kindern hinterlassen. Da wurde mir klar, ja, wie wichtig Organspende ist.
Okay. Jo, Nico, wie kommst du zum Thema Organspende?
Ja, ich lebe schon seit jetzt ein bisschen mehr als 9 Jahren mit einem Spenderorgan. Ich hatte 2015 eine Herztransplantation und ja, seitdem versuche ich in meinem Bekanntenkreis, in der Vereinsarbeit, im Verein, wo ich tätig bin, auch immer wieder Werbung für Organspende zu machen oder diskutiere auch gerne über das Thema. Und ja, so hat mich leider das erwischt und seitdem beschäftige ich mich einfach damit.
Was ist denn eine Organtransplantation? Was passiert denn da?
Ja, das kommt grundsätzlich auf das Organ an. Bei mir, bei dem Herz zum Beispiel, war es so, dass es so ein sehr strenges Kriterium gibt, was die Organspende oder der Organempfang angeht. Super viele Untersuchungen im Vorfeld sind da notwendig, ob man dafür überhaupt geeignet ist, ein Spendeorgan zu empfangen, ob Krankheiten vorliegen, die überhaupt eine Organspende, beziehungsweise auch dann, dass man ein Organ bekommen kann. Ob da Krankheiten vorliegen, die das ausschließen, das kann leider in manchen Fällen passieren, dass man leider nicht in der Lage ist, ein Organ zu empfangen. Und genau, dann kommt man nach mehreren Untersuchungen kommt man dann auf eine Liste. Und ab dem Zeitpunkt wird dann für einen ein passendes Organ gesucht, beziehungsweise natürlich hat man Platz auf dieser Liste. Und ja, im besten Fall wartet man nicht so lange. Ich hatte auch da sehr viel Glück. Ich musste zum Glück nur knapp 3 Monate warten. Anderen Leuten geht es natürlich da ganz anders. Zum Beispiel Menschen, die auf eine Niere warten, warten im Durchschnitt 10 Jahre auf eine Niere und sind dann für 10 Jahre dialysepflichtig. Und das ist dann auch ein sehr langer Weg dahin. Bei Lungentransplantierten dauert das auch nicht, zum Glück nicht so lange. Da geht es auch meistens schneller, weil auch da ist natürlich auch immer ist wichtig, dass sie dann eine neue Lunge bekommen, weil so lange ist man dann auch nicht mehr gut lebensfähig.
Was kannst du was dazu sagen, was alles transplantiert werden kann? Oder Klaus, du, was gibt es alles für Transplantationen?
Also unter Organtransplantation, das, was über Deutsche Stiftung Organtransplantation und Eurotransplant vermittelt wird, sind Herz, Lunge, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm. Dünndarm ist im Jahr in Deutschland etwa 20 bis 50 Mal. Also absolute Ausnahme. Am häufigsten sind ein paar Tausend, ich glaube 2000 irgendetwas, sind Nieren. Und dann kommen auch schon Leber, Herz von der Häufigkeit.
Okay, nun gibt es ja auch so Sachen wie jetzt Hornhauttransplantationen oder sowas. Das ist ja
Das
noch mal ein
läuft,
eigenes.
das ist ein eigenes Thema, das läuft unter dem Stichwort Gewebespende beziehungsweise Gewebetransplantation. Das läuft nicht über Eurotransplant, auch nicht über DSO, hat einen anderen Weg.
Ja, für mich war es sehr spannend. Als es bei meiner Mutter dann anfing, um die Frage einer Patientenverfügung zu gehen, sie dann sagte, ja, klar, Organe, wenn da verwertet werden kann. Und ich sagte, naja, spielt das im Alter von über 80 Jahren überhaupt noch eine Rolle? Und sie sagte dann, ja, ich habe mich da informiert und da gibt es durchaus Dinge, dass man also auch in höherem Alter noch. Das fand ich sehr überraschend. Also es ist dann tatsächlich nicht so, dass man nur sehr, sehr junge und sehr gut funktionierende Organe noch transplantiert. Nico.
Ja, genau. Also ich kenne das noch so ein bisschen von meiner Jugend, wo die Freunde so gesagt haben, ja, meine Leber will doch eh keiner haben. Oder meine Lunge ist ja so voller Rauch, weil ich jahrelang geraucht habe. Die Entscheidung treffen dann die Ärztinnen vor Ort, die schauen sich die Organe an und entscheiden dann im Zweifelsfall, ob das Organ genommen werden kann für eine Transplantation oder ob das Organ dann einfach. Kann ja auch sein, dass es durch einen Unfall oder durch andere Krankheiten einfach so beschädigt ist, dass es eben nicht mehr transplantiert werden kann. Aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Da wird sich der Patient, die Patientin angeschaut und dann wird gesagt, okay, die Organe sind gut, die können wir entnehmen und transplantieren und die Organe sind leider nicht mehr so gut.
Klaus, du hattest eben Eurotransplant erwähnt und ich glaube noch irgendeine andere Organisation. Kannst du mal erklären, was Eurotransplant tut?
Vielleicht mit der anderen beginnend, DSO, Deutsche Stiftung Organtransplantation. Die läuft, ja, die koordiniert die ganze den Weg des Organs vom Spender zum Empfänger. Das heißt, wenn jetzt einer ein Organ braucht, so wie Niklas ein Herz gebraucht hat, der geht zunächst einmal in ein Transplantationszentrum für dieses Organ. Also die Transplantationszentren, die haben nicht alle Organe, die sie da transplantieren. Da brauchen sie eine entsprechende Zulassung. Und sagt, ich bin krank, schaut mich mal an, kann ich da nicht bei eurer Transplant auf diese Liste? Dann, wie Niklas schon gesagt hat, laufen entsprechende Untersuchungen. Ist er schwer genug krank? Sind alle anderen Therapien schon ausgereizt? Wenn ja, wenn die Kriterien erfüllt sind, kommt man dann bei eurer Transplant auf die Warteliste. Und eine dritte Organisation, Bundesärztekammer, die hat die Richtlinien festgelegt für jedes einzelne Organ, ein gewisses Punktesystem. Wenn man ein Organ hat, nein, wenn man ein Organ braucht, ist man zunächst mal auf der Warteliste. Und wenn dann ein Organ zur Verfügung steht, wird geschaut, zu welchem Empfänger kommt dieses Organ. Und die Zuteilung nimmt kein Mensch vor, sondern ein Computer anhand dieser Formeln. Punktesystem, der Patient mit der höchsten Punktzahl, dem wird es angeboten, übers Transplantationszentrum. Und das Transplantationszentrum schaut sich dann noch die medizinischen Daten an und hat noch die Möglichkeit zu sagen, nee, also mit diesen Fettleberwerten zum Beispiel, das nehmen wir nicht für unseren Patienten. Gibt es wieder zurück. Euer Transplant sagt, kein Problem, wir haben ja noch mehr auf der Liste. Also kommt der zweite, kommt der dritte dran. Und irgendwann schlägt halt einer der Transplantationszentren zu und sagt, okay, für unseren Patienten nehmen wir dieses konkrete Organ.
Also früher hat man ja gesagt, dass du das mit einem extrem guten Match von allen möglichen Gewebefaktoren brauchst. Das ist heute nicht mehr so der Fall, oder?
Ja, diesen Match, den gibt es heute nach wie vor. Dafür kriegt man dann Bonuspunkte. Man sagt auch dazu ein Full-House-Organ. Das heißt, der Humanleukozyten-Antigen, also die Sprache unseres Immunsystems, ist mit einer sehr großen Übereinstimmung. Und wenn man solch ein Organ angeboten bekommt, muss der Transplantierte relativ wenig Immunsuppressiva nehmen. Wäre es zum Beispiel, so war es bei den ersten Nierentransplantationen, die erfolgten, also die ersten erfolgreichen Nierentransplantationen zwischen eineiigen Zwillingen. Die haben ja den gleichen genetischen Code. Da brauchte der Empfänger keine Immunsuppressiva, weil der Körper das fremde Organ nicht als fremd anerkannt hatte.
Ja, du hattest es angesprochen mit den Immunsuppressiva. Natürlich die offensichtliche Frage, wie lebt es sich eigentlich als Transplantierter? Welche Einschränkungen hat man noch? Was muss man tun?
Die erste Zeit war schon relativ hart. Ich trage gerne Bart. Durfte, glaube ich, das erste Jahr kein Bart tragen. Ich musste mich aber rasieren, weil Bart dann auch in gewisser Art und Weise Infektionsrisiko darstellen kann, weil sich da auch unterschiedliche Bakterien oder Viren einfangen können. Essen war eingeschränkt, also alles. Essen war letztendlich so, ich sage das immer, wie bei einer schwangeren Person musste ich darauf achten, dass alles durchgegart ist, dass auch nichts roh ist, also auch zum Beispiel keine Salami oder ähnliche Sachen, nichts, was so kalt geräuchert ist oder ähnliches. Das war am Anfang dann doch schon durchaus eine Herausforderung. Aber im Gegenzug, was man dazu gewonnen hat, natürlich nicht, dann im Verhältnis dann doch nicht mehr so viel. Meine Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Ich nehme viele Blutdrucksenker, um eben die Nebenwirkungen der Immunsuppressiva auszugleichen. Ich habe dann theoretisch dadurch einen hohen Blutdruck. Die Medikamente sorgen dann eben dafür, dass der Blutdruck dann dementsprechend gut eingestellt ist. Während der Transplantation haben meine Nieren versagt. Das ist durchaus. Es passiert, ich glaube, so ungefähr 30% der Fällen. Die Nieren sind dann doch schon so ein Organ, was als erstes sagt, nee, ich möchte nicht. War dann auch lange dialysepflichtig, bis dann irgendwann die Nieren sich entschieden haben, na gut, jetzt mache ich doch mal wieder meinen Job. Hab dennoch dadurch trotzdem eine eingeschränkte Nierenfunktion weiterhin, eine mittelgradige, eben weil auch die Medikamente dafür sorgen, dass die Nieren weiter die Medikamente filtern müssen und dadurch dementsprechend auch die Werte sehr niedrig sind von meiner Niere. Sie könnten höher sein, aber die Medikamente sorgen eben dafür, dass die Nierenwerte weiterhin, naja, okay sind, sage ich mal so. Und dann muss ich mit jeglicher Infektion aufpassen. Das heißt, dadurch, dass mein Immunsystem, ich sage mal, jeden Tag kriegt mein Immunsystem so einen kleinen Schlag ins Gesicht, wenn ich meine Medikamente nehme. Und dadurch sind alle Infektionskrankheiten, finde ich, grundsätzlich gefährlicher. Sprich, so eine Grippe kann schon kritisch werden. Oder auch normale Erkältungen können, gerade am Anfang war das so, hatte ich super viele Magen-Darm-Erkrankungen. Das hat sich manchmal auch nicht über eine Woche, sondern teilweise über Monate gezogen. Das wird Stück für Stück auch wieder immer wieder ein bisschen besser, bleibt aber immer auf einem Niveau, dass ich letztendlich immer aufpassen muss, was ich esse oder auch bei Infektionskrankheiten. Corona war dann auch lange ein Thema. Theoretisch haben die Impfungen bei mir ganz gut geholfen. Nichtsdestotrotz habe ich es dann doch oft zu oft bekommen. Aber da hatte ich Glück, da Corona hatte, habe ich bis jetzt immer ganz gut vertragen, außer ich habe dann noch, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Also ich hab durchaus Einschränkungen, ja, aber diese Einschränkungen sind im Vergleich zu der Lebensqualität, die ich dazu gewonnen habe, eigentlich für mich nicht mehr wirklich relevant. Ich kann immer noch super viel machen, ich fühle mich fit, ich kann jetzt wieder 100 Meter am Stück laufen, was ich lange Zeit nicht konnte. Und das hat sich dann, nachdem dann die Transplantation war und ich dann so langsam mich davon erholt hat, das war eine komplett andere Welt. Mein Körper hat sich komplett neu angefühlt, weil auch eben das Herz ist halt das wichtigste Organ, was wir haben. Das versorgt halt den kompletten Körper mit Sauerstoff und mit Energie. Und wenn es daran krankt, dann ja, ist das leider nicht so schön.
Darf ich an der Stelle was nachfragen, Nikolas? Weil
Ja, klar, gerne.
der Ursprung dieser Sendung liegt ja so ein bisschen in der, also wir kommen ja eigentlich alle so aus der Skeptikerbewegung, aus der Anti-Esoterik, Anti-Parawissenschaftenbewegung und nun spielt dieses Thema Organspende ja tatsächlich auch in der Esoterik eine gewisse Rolle und zwar keine gute, also bevor wir zu den richtig harten Sachen kommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil du auch Herz transplantiert bist. Es ist 1999 ein Buch erschienen, Herzensfremd, von einer Frau, keine Ahnung, irgendwie Silvia oder sowas. Und sie hat so ein bisschen was Ähnliches beschrieben wie du eben, hat es aber völlig anders interpretiert. Und daraus kam in der Esoterik-Szene so der Mythos mit diesen Organtransplantationen würde. Also es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Die einen sagen, es wird DNA mit übertragen, die anderen sagen, es wird eine Art Seele mit transplantiert und man übernimmt praktisch Persönlichkeitsanteile des Spenders. Und sie hat das in dem Buch eben so beschrieben, dass sie sich praktisch nicht mehr wiedererkennt, dass sie plötzlich andere Dinge essen will, dass sie für sich empfindet, eine andere Persönlichkeit zu haben. Und sie hat das eben, wie gesagt, so interpretiert, dass das halt ein esoterischer Firlefanz war. Ich habe dann damals tatsächlich mal mit einem Transplantationsexperten gesprochen und der hat so in etwa das geschildert, wie du jetzt auch. Deshalb würde ich dich da gerne um deine Meinung fragen. Der hat dann gesagt, ja, da kommen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Durch diese Immunsuppressiva ändert sich das Geschmacksempfinden zum Beispiel. Man kann plötzlich Dinge nicht mehr essen, die man mochte und andersherum. Es kann natürlich sein, ich glaube, das habe ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört, ganz am Anfang bei der Vorstellung, dass sich die Persönlichkeit verändert. Also so dieses Gefühl, quasi dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, kann ja durchaus dazu führen, dass man einfach sein Leben ändert, dass plötzlich andere Dinge wichtiger sind, dass man andere Dinge tut, als vorher. Ja, also mir scheint diese esoterische Sichtweise auf die Organtransplantation sehr verzerrt zu sein. Würdest du das auch so sehen? Also du kennst offenbar solche Erfahrungen, du deutest sie aber anders.
Ja, also absolut. Ich habe die Frage auch schon häufiger bekommen, weil das ist durchaus ein Gerücht oder auch etwas, was ich hält, wie du das halt schon beschrieben hast, dass es halt Leute gibt, die denken, dass sich da irgendwas ändert, weil eben fremde DNA in den Körper kommt und dann muss ja irgendwie ein Austausch oder ähnliches stattfinden. Nee, also ich habe jetzt nicht irgendwie Lust auf neue Sachen zu essen oder hatte irgendwie jetzt besonders Lust drauf, irgendwas anderes, was nicht meiner Persönlichkeit entspricht, auszuprobieren. Also klar, es hat sich natürlich die Sicht auf das Leben schon auf eine gewisse Art und Weise geändert. Ich hatte viel Glück im Unglück. Ich hatte unglaublich viele Komplikationen vor der Transplantation. Ich hatte einen Herzstillstand, wurde wiederbelebt. Hatte dadurch dann knapp 5, 6 Tage Durchgangssyndrom. Das heißt, Durchgangssyndrom ist so eine Art Psychose, wo man Dinge sieht, und Stimmen hört. Ich dachte, ich bin auf der Mickey-Maus-Station und Mickey-Maus will mich umbringen. Ich habe Schwestern unter das Pflegepersonal in Gut und Böse eingeteilt. Die einen wollten mich umbringen, die anderen wollten mich retten. Das macht mit einem was. Also, dass man dann ohne seelische Narben aus so einer langen Krankenhauszeit, die von mir von April bis Dezember ging, mit anschließender Reha und unterschiedlichen Komplikationen, dass das an einem nicht spurlos vorbeigehen kann, ist logisch. Und dass man dann andere Dinge in seinem Leben wertschätzt und einen anderen Blick auf Dinge hat, ist, würde ich sagen, durchaus normal von Leuten, die eben extreme Erfahrungen in ihrem Leben gesammelt haben oder vor extremen Herausforderungen standen. Aber davon abgesehen, mein Musikgeschmack hat sich nicht geändert.
Ja, okay.
Mein unterschiedliche Vorlieben, ob das Essen oder Trinken ist, da hat sich nicht wirklich was geändert.
Ja,
Und
ich will nicht. Oh, Verzeihung, ja.
nee, alles gut. Und ich
Okay.
meine, also ist ja auch durchaus so, dass sich Geschmäcker sowieso in seinem Leben immer
Ja,
wieder ändern.
das ist richtig, ja. Wenn wir gerade, damit wir es vielleicht abfrühstücken, Klaus, wenn wir von der Esoterik auf die Religion vielleicht noch kurz kommen. Also ich war das Wenige, was ich darüber weiß, ist, dass die Kirche sagt, ja, ist ein Akt der Nächstenliebe, soll man auf jeden Fall machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so bei Zeugen Jehovas oder so schon ganz anders aussieht. Gibt es da so Sachen wie, ja, was ist denn bei der Auferstehung? Fehlen mir da ein paar Organe oder so? Was gibt es da für religiöse Vorbehalte?
Also religiöse Vorbehalte dieser Art habe ich einmal erlebt. Da wurde ich gefragt, ja, da fehlen mir ja bei der Auferstehung irgendwelche Organe, wenn ich da Organspender bin. Um es mit der Bibel zu sagen, da heißt es, wir kriegen einen neuen Leib. Und der Leib, mit dem ich jetzt lebe, ob der jetzt beerdigt wird oder in die Urne kommt, der Leib, den gibt es dann sowieso nicht mehr. Also, was sollen dann meine Organe, die jetzt noch funktionieren, dann im Jenseits noch da sein? Und wenn wir an ein ewiges Leben glauben, tue ich mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass dieses ewige Leben mit diesem Körper verbunden ist. Weil der Körper, der altert ja. Also das ewige Leben muss irgendwie anders ausschauen. Ich kann allerdings nicht sagen, wie.
Okay.
Aber um nochmal auf die Folgefrage zurückzukommen, die du an Niklas gestellt hast. Mein Vater hatte mal einen Magendurchbruch mit einer wirklich lebensgefährlichen Situation vor dem Magendurchbruch. Er hat Bier gemieden, hat viel Milch getrunken, er war Landwirt. Nach dieser Operation, er konnte keine Milch mehr trinken. Er hat dann mit großer Vorliebe, also jetzt nicht übermäßig, aber die Menge Flüssigkeit, die er vorher mit Milch zu sich genommen hat, hat er dann hinterher mit Bier zu sich genommen. Also auch ohne Organtransplantation kann sich das Leben völlig verändern.
Das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, dass natürlich auf extreme Erlebnisse Menschen sehr unterschiedlich reagieren und wir Menschen natürlich alle danach streben, eine Erklärung dafür zu haben, wie unser Leben gerade aussieht. Und wenn dann starke Veränderungen eintreten, wie auch immer die individuell aussehen, dann kann es natürlich sein, dass eine Person dann diese esoterische Erklärung heranzieht, weil vielleicht auch eine wirklich naturwissenschaftliche Erklärung komplexer ist und schwieriger zu begreifen als die esoterische. Und das ist ja bei vielen esoterischen Vorstellungen so, dass die einfach sehr einfach sind und sich stimmig anfühlen können und dann auch leichter angenommen werden als die komplexere tatsächliche Realität, die eine Mischung ist aus medizinischen Fakten und psychologischen Fakten. Also
Ja, du hattest ja gesagt, Es würde DNA übertragen, das ist natürlich insofern richtig, als die Zellen, die übertragen worden sind, natürlich weiterhin die DNA des Spenders in sich tragen, was aber halt keinen Einfluss auf die DNA in den Zellen hat, die man schon hatte und halt umgekehrt. Also die Zellen existieren letztlich eben einfach mit ihrer DNA weiter. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, das an der Stelle festzuhalten.
Ja, finde ich,
Genau, deswegen
ja.
ja auch die Immunsuppressiva an der
Vielleicht
Stelle.
mal überhaupt zur Größenordnung. Ich habe da heute zwei Zahlen gefunden, die würde ich gerne ja, bestätigen oder widerlegen lassen. Kann das sein, Klaus? 8.400 Leute warten auf Organe und denen stehen 965 registrierte Spender gegenüber. Es kann doch nicht sein, dass es in Deutschland 900 Organspender gibt bei 82 Millionen Einwohnern.
Doch,
Doch.
die Zahlen stimmen. Das hängt auch damit zusammen, es muss der Spender hirntot sein. Es muss der Hirntod festgestellt sein. Und der Hirntod ist eine absolute Ausnahme unter den Todesfällen. Das heißt, im Jahr haben wir in Deutschland rund 1 Million Tote. Und von den 1 Million Toten ist es vielleicht 0,1%, die den Hirntod überhaupt sterben. Also einer, der jetzt beim Verkehrsunfall auf der Straße verstirbt, den kann man nicht als Organspender nehmen. Organspender liegen immer auf einer Intensivstation und müssen dauerhaft künstlich beatmet werden, weil zum Hirntod ein Kennzeichen des Hirntodes ist, der Hirntote ist nicht in der Lage, selber zu atmen, weil das Atemzentrum ist im Hirnstamm und der Hirntod ist definiert bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz als irreversibler Hirnfunktionsausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm. Das heißt, er wird nie wieder atmen. Und bei der Hirntoddiagnostik ist einer der Tests auch, gibt es, wenn man den noch Patienten vom Beatmungsgerät trennt, gibt es da irgendwie eine Zuckung, irgendwie einen Hinweis, den Hinweis, den man dann interpretieren könnte als, ah, er will irgendwie atmen. Nichts. Die liegen ruhig da, kein Mucks geschieht.
Verzeihung, Klaus, wenn ich dich unterbreche, weil ich glaube, jetzt kommen wir langsam genau. Ich habe in der Vorbereitung tatsächlich versucht, mal so ein Büchlein zu lesen. Ich habe es nach ein paar Seiten weggelegt, weil ich nicht verstanden habe, worum diese Diskussion geht. Und ich glaube, du bist jetzt auch ein bisschen weit vorgeprescht. Also, ich fange mal ganz von vorne an. Du hast jetzt gesagt, also alter Sanitäterwitz, was ist ein Motorradfahrer? Organspender auf zwei Rädern. Also das stimmt gar nicht. Unfalltote kann man nicht einfach so, sondern die Leute müssen in einer Klinik sterben und sie müssen einen Hirntod sterben. Und das ist nach deiner Aussage etwas ganz Besonderes, was es gar nicht so normalerweise gibt.
Ja.
Aha. Jetzt darfst du gern weitermachen.
Also, es gibt verschiedene Ursachen, die zum Hirntod führen. Aber das Ende ist immer, es gibt in der Schädelkapsel einen erhöhten Hirndruck. Aufgrund von Hirnödem. Das heißt, das Gehirn war vorher unzureichend mit Sauerstoff versorgt und das nimmt das Gehirn sehr übel und nimmt dann dadurch Flüssigkeit auf. Das Gehirn schwillt auf, kann aber nicht ausweichen, weil der Schädelknochen ja nicht nachgibt. Also steigt der Hirndruck und wenn der Hirndruck den Wert vom Blutdruck erreicht, wird das Gehirn nicht mehr durchblutet. Und dieses Stadium ist dann bei allen Hirntoten erreicht. Das Gehirn wird nicht mehr durchblutet, nicht durchblutete Zellen sterben ab und damit auch unser Gehirn.
Das
Das
heißt
ist,
aber,
wie gesagt, das, was ich da nicht verstanden habe, weil es gibt ja diese Diskussion, die nicht nur in der Esoterik geführt wird, sondern überhaupt diese ganze Diskussion, ist der Hirntod ein geeignetes Kriterium? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe bisher nicht mal verstanden, was ein Hirntod ist, also was der Unterschied zu einem anderen Tod. Also wenn ich sterbe, also wenn jeder stirbt, ist doch bei jedem das Gehirn tot, oder nicht?
Ja, aber bei einem Hirntoten auf der Intensivstation schlägt noch das Herz. Und weil das Herz schlägt, wird der ganze Körper noch durchblutet. Das heißt, die Organe werden versorgt. Der Hirntote, er nimmt Nahrung auf, er scheidet aus. Der ganze Körper als solches funktioniert bei einem Hirntoten noch. Es gibt auch seit Ende der 90er Jahre die Aussage, ja, ein Hirntoter ist einer, da sind ja nur 3% abgestorben. 97% vom Körper funktioniert ja noch. Und das ist auch das Schwierige bei den Hinterbliebenen, wenn der Hirntod festgestellt ist, dass die den als Toten anerkennen. Weil selbst wenn ein Arzt jetzt in einen Zimmer kommt, in dem zwei Patienten, also auf der Intensivstation in einem Zimmer, in dem zwei Patienten liegen, der eine ist ein Koma-Patient und der andere ist ein Hirntoter. Nur von den Anzeigen, die hier in dem Raum sind, unter normalen Intensiv, ein normales Intensivzimmer, kann kein Arzt unterscheiden, wer jetzt der Hirntote und wer der Koma-Patient ist. Nur die Hirntoddiagnostik bringt ans Licht, wer ist Hirntod, der andere ist ein Koma-Patient.
Das hatten wir im Chat, hatte Bert van Broek darauf verwiesen, dass er vor 15 Jahren einen Zeitungsartikel gelesen hätte, dass es da Fehldiagnosen gegeben hätte, dokumentierte. Und das stimmt das, oder besteht da die Gefahr von Fehldiagnosen? Wie realistisch ist das? Ich weiß, du bist kein Mediziner, aber du bist ja sehr tief drin in der Materie.
Also ich kann jetzt nur auf die Literatur verweisen. Zumindest in Deutschland und Österreich und Schweiz hat eine ähnliche Hirntoddiagnostik. Also diese Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes habe ich mal in diesen drei deutschsprachigen Ländern miteinander verglichen. Die sind absolut, ja, bis auf wenige Ausnahmen, identisch. Und für Deutschland sagt man, die Hirntoddiagnostik ist die sicherste Diagnostik in der Medizin. Der ganz normale Herztote, da gibt es auch fehlerhafte Todesfeststellungen, wo einer vor allem im Zusammenhang mit Winter, mit Kalt, wo einer dann, der jetzt den Körper untersucht, die Kältestarre als Leichenstarre fehlinterpretiert. Und dann kommt der Körper zum Bestatter ins Warme und dann.
Darf ich es nochmal zusammenfassen, Klaus? Ich würde es gern verstehen. Also ein Autofahrer, der bei einem schweren Verkehrsunfall an der Unfallstelle stirbt, den kann ich nicht ins Krankenhaus bringen und kann ihm Organe entnehmen. Wenn der aber schwer verletzt ins Krankenhaus kommt und stirbt dort nach 3 Tagen und er würde diese Hirntodkriterien erfüllen, dann ja.
Richtig. Also Schädel-Hirntrauma ist eine der Ursachen, die zum Hirntod führen. Nach den Jahresberichten der Deutschen Stiftung Organtransplantation, die bringen ja jedes Jahr einen Jahresbericht raus, und dem stehen auch seit 2008 die Ursachen. In über 50% der Ursachen, die zum Hirntod geführt haben, ist es eine massive Hirnblutung. Und die anderen drei Ursachen, je nach Jahr, also da gibt es so Schwankungen, aber so in der Größenordnung um die 15%, 10 bis 20% kann man sagen, sind dann Schädel-Hirntrauma, eben Verkehrsunfall, aber auch die Hausfrau, die beim Gardinenaufhängen von der Leiter oder vom Stuhl runterfällt und auf den Kopf fällt, ein Hirninfarkt, ein massiver Hirninfarkt. oder ein zu langer Herzstillstand. Oder
Nochmal.
auch ein Ertrunkener zum Beispiel.
Nochmal, Klaus, eine dumme Frage, wenn ich darf. Jetzt
Es gibt nur dumme
stirbt,
Antworten.
jetzt stirbt dieses Unfallopfer im Krankenhaus. Der hat keinen Organspendeausweis und das ist auch eine Klinik, die nicht auf sowas spezialisiert ist. Und der stirbt halt und man bringt ihn, was, keine Ahnung, zum Bestattungsinstitut oder sonst wohin. Punkt. Oder wird bei jedem Patienten, der im Krankenhaus stirbt, eine Hirntoddiagnostik gemacht oder nur, wenn vorher schon klar ist, der kommt für eine Organspende in Frage?
Es gibt da eine Grauzone. Nicht Grauzone mit Unsicherheit, sondern wenn man von vornherein weiß, aha, der könnte den Hirntod sterben. Und es liegt eine, vor allem eine schriftliche oder eine von den Angehörigen glaubhafte Zusicherung vor, er wird kein Organspender. Dann macht man sich die Arbeit einer Hirntoddiagnostik nicht. Wenn man aber wenn eine Zustimmung da ist, muss eine Hirntoddiagnostik erfolgen und die Hirntoddiagnostik muss bestätigen, ja, es liegt Hirntod vor, ansonsten geht er nicht in den OP zur Organentnahme. Und der sogenannte Koordinator von der DSO, der überwacht auch die Protokolle, ob diese Hirntoddiagnostik korrekt durchgeführt ist, die Protokolle korrekt ausgefüllt sind, alle Protokolle vorliegen. Es müssen vier Protokolle vorliegen, zwei von zwei unterschiedlichen Ärzten. Und nur wenn das gegeben ist, geht dieser Hirntote und eine Zustimmung zur Organentnahme vorliegt, geht dieser in den OP zur Organentnahme. Eine Hirntoddiagnostik wird auch noch durchgeführt, wenn der Patient den Hirntod stirbt und die Angehörigen darauf bestehen, er soll weiter therapiert werden. Wenn nämlich der Hirntod festgestellt ist, ist juristisch, medizinisch der Tod des Menschen festgestellt. Diese Meldung geht ans Standesamt und vom Standesamt geht es auch an die Krankenkasse und ab dem Zeitpunkt zahlt keine Krankenkasse mehr die Weiterbehandlung.
Ja. Du hast jetzt mehrfach den Begriff Zustimmung verwendet. Wir haben in Deutschland, soweit ich weiß, tatsächlich eine Zustimmungsregelung. Was heißt das? Also er muss entweder einen Organspendeausweis oder irgendeine Willenserklärung bei sich haben oder können auch die Angehörigen sagen, wir glauben, dass das in seinem Sinne wäre und wir geben die Zustimmung auch ohne Organspendeausweis.
Im Transplantationsgesetz steht eine gewisse Hierarchie, wie da vorzugehen ist. Die erste Frage lautet, gibt es eine schriftliche Zustimmung zur Organentnahme? Diese schriftliche Zustimmung normalerweise im Organspendeausweis, aber sie kann auch zum Beispiel in einer Patientenverfügung verschriftlicht sein. Also in irgendeiner Form gibt es eine schriftliche Zustimmung. Wenn nein, hat er sich mündlich für eine Organentnahme ausgesprochen. Wenn nein, werden die Hinterbliebenen gefragt, was ist Ihr Eindruck? Sie kennen ja ihn. Was für eine Haltung hatte er? Neigt er eher dazu, in dem Fall, ja, ich möchte Organspender sein, oder neigt er eher dazu, zu sagen, nein, will ich nicht, egal aus welchem Grund? Und wenn die Hinterbliebenen keine Ahnung haben, dann haben die Hinterbliebenen zu entscheiden.
Ich wollte noch kurz erwähnen, dass es, glaube ich, besonders schwierig ist, wenn eben eine Person von außen an so einem Krankenbett steht, wie du ja auch beschrieben hast, weil eben der Hirntod nicht visuell erkennbar ist. Und wenn eine Person den Anschein macht, da atmet ja der Körper, und das sieht aus wie eine schlafende Person, dann erzeugt das ja den emotionalen Eindruck, dieser Mensch sei am Leben. Und Hirntod ist ja etwas, was sehr schwer vorstellbar ist. Also wenn man versteht, wie das Hirn funktioniert und dass der Hirntod bedeutet, dass die Aktivität nicht mehr da ist, das heißt, die Person kann auch nicht mehr wieder wach werden. Die Menschen haben ja manchmal auch Angst, dass das etwas wäre wie ein Koma, dass die Person ja vielleicht wieder aufwachen könnte, was aber nicht der Fall ist bei einem Hirntod. Es ist absolut unmöglich, dass die Person wieder aufwacht. Nur ich glaube, das Schwierigste ist für Menschen, diesen Zustand zu begreifen, der kontraintuitiv ist, weil das, was du siehst, sieht aus wie ein schlafender Mensch und nicht wie das, was du dir emotional vorstellen würdest, wie dieser Mensch tot wirken müsste. Und ich glaube, das ist eine der großen Hürden, dass hier also die Emotion was anderes sagen kann, als eigentlich faktisch vorhanden ist, nämlich dass die Persönlichkeit des Menschen, also aus psychologischer Sicht, dadurch, dass keine Hirnaktivität besteht, auch nicht mehr in diesem Körper sein kann. Was auch immer, ob man dann an eine Seele glaubt, ist eine andere Frage, aber die Persönlichkeit des Menschen ist nicht mehr aktiv in dieser Hülle, auch wenn eben die Hülle noch eine Grundfunktion hat, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ich denke, ihr würdet mir da zustimmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, den Menschen diesen Zustand zu vermitteln, der eben etwas anderes ist als eben das, was wir sehen. Ich glaube, das macht es ganz vielen Angehörigen sehr schwierig zu verstehen, was wirklich los ist. Ich weiß nicht, ob Klaus, ob du das auch so erlebst, wenn du mit Angehörigen sprichst.
Ja, voll und ganz. Und ich habe ja als Autodidakt mich in dieses Thema eingearbeitet. Und so richtig ein großes Aha-Erlebnis hatte ich dann bei der Information, wenn man einen Hirntoten auf der Intensivstation, jetzt egal aus welchem Grunde, 3 bis 5 Tage weiter therapiert. Und man schiebt jetzt diesen Hirntoten ins MRT. Das heißt, es wird dann nochmal der Kopf angeschaut. Das Gehirn hat sich aufgelöst. Er hat kein Gehirn mehr.
Vielleicht nicht
Gut,
kein,
es
aber
sind
es ist
vielleicht.
zumindest eine Veränderung. Du willst damit sagen, man sieht eine Veränderung, die darauf hinweist, dass da nicht mehr die Aktivität ist, die man bei einem lebenden Gehirn sehen müsste. Ungefähr so
Nein,
verstehe ich
nein,
dich. Ja.
nein, die Zellen haben sich
Okay.
aufgelöst,
Ja.
Autolyse. Also
Interessant. Ja.
substanziell ist kein Gehirn mehr da.
Sowas wurde schon. Ach so, okay. Interessant.
Aber du hattest vorhin, wir hatten das Thema der Patientenverfügung ja. Also faktisch heißt ja, was du gesagt hast, du musst einen Patienten haben, der ohne Beatmung nicht mehr atmet, der aber bei dem über die Funktionen aufrechterhalten werden. Wenn jemand gesagt hat, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, ich möchte nicht beatmet werden, dann ist der von vornherein als Organspender in dem Sinne raus, oder?
Ja, es sei denn, er hat eine Patientenverfügung angegeben, für den Fall, dass ich den Hirntod sterben könnte,
Okay.
will ich, dass ich weiter behandelt werde, damit ich Organspender werde. Aber dieser
Okay.
Zusatz muss in der Patientenverfügung dann mit angegeben sein. Ansonsten hast du
Okay.
vollkommen recht, Holm. Wenn der fehlt, gibt es keine Hirntod und keine Hirntoddiagnostik, weil vorher schon die Therapie beendet wird. Weil die Aussicht von medizinischer Seite her, ja, hoffnungslos ist.
Wir hatten jetzt Patientenverfügung und Ausweis. Nikolas, hast du schon
Ja.
mal was von Tattoos gehört? Reicht das zur Einwilligung?
Ich hatte davon schon mal was gehört, aber bin mir da tatsächlich auch echt unsicher, ob das wirklich reicht, sich da ein Tattoo stechen zu lassen, dass man dann ins Krankenhaus kommt und der fährt gerade so vor, wie das Hemd aufgerissen wird und da steht dann, ich möchte meine Organe bitte spenden. Weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mir aber nicht unbedingt vorstellen, dass das an der Stelle wirklich zählt. Wofür ich aber grundsätzlich immer plädiere, ist, einen Ausweis zu haben, ist wirklich gut und empfehle ich auch jedem, auch dem bei sich zu fragen. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, mit den Personen zu sprechen, die am Ende des Tages die Entscheidung treffen müssen. Weil man muss sich die Situation so vorstellen, man bekommt einen Anruf als Angehöriger und dann wird einem gesagt, der Bruder, der Sohn, die Tochter, oder wer auch immer liegt jetzt im Krankenhaus und man muss jetzt ins Krankenhaus kommen und dann ist es nicht nur ein, dass einem dann die Todesnachricht überbracht wird, sondern es ist auch ein, okay, jetzt haben wir das Medizinische abgeklärt, aber jetzt müssen Sie eine Entscheidung treffen. Und für viele Menschen ist das, ist ja schon allein in das Krankenhaus fahren und das mitzubekommen und auch die Informationen zu bekommen, dass der Angehörige jetzt verstorben ist. Und dann müssen sie noch so eine Entscheidung für diesen Menschen treffen. Und da finde ich es auch nur fair, dass man vorher darüber gesprochen hat und gesagt hat, ey, sollte das bei mir der Fall sein, ich möchte Organspender sein oder eben ich möchte nicht kein Organspender sein, um diese Entscheidung in so einer schweren Stunde nicht noch auf Angehörige zu übertragen, sondern dass man selbst vorher die Entscheidung getroffen hat und die auch kommuniziert hat.
Macht man natürlich nicht gern.
Nee, macht man nicht gern oder, naja, ich meine, jeder von uns war mal jung und wer setzt sich mit gerne mit 18 mit seinem eigenen Tod auseinander oder wer denkt dann in dem Moment darüber nach, dass er mal Organe spenden kann oder hat grundsätzlich mit dem Thema mal Kontakt? Klar, es gibt super viel Werbung. Ich krieg bei meinem Brief von der Krankenkasse auch immer wieder einen Ausweis zugeschickt, den ich dann auch ausfüllen kann oder es wird auch so auf vielen Punkten darauf aufmerksam gemacht. Aber das sind halt unangenehme Themen und die schiebt man auch einfach gerne von sich.
Aber ich
Absolut
sag mal,
verständlich, aber auch.
wie viel klarer kann die Kommunikation auch gegenüber den Angehörigen denn sein, als dass ich es schriftlich fixiere? Also,
Ja.
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 Ich habe
Ach
jetzt
so, ich
gerade
wollte noch,
aber,
ja.
ich hab jetzt gerade aber online gelesen, Nikolas, du hast völlig recht, dass dieses Tattoo ist kein rechtsgültiges Dokument natürlich, aber wenn wir es in dem Zusammenhang sehen, den du jetzt gerade skizziert hast, ist das doch aber schon eine wie nennt man eine gewisses Zeichen
Willenserklärung.
für Willenserklärung, genau, ja, würde ich doch schon sagen.
Ich glaube, wenn die Angehörigen das sehen
Ja.
würden und dann dementsprechend das so als Wunsch vernehmen, ich kann mir schon sehr vorstellen, dass dann die Angehörigen sagen, okay, wenn er sich schon hätte extra dafür ein Tattoo stechen lassen,
Ja.
dann gehe ich davon aus, dass er das auch wirklich will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, genau wie du dann gesagt hast, dass die Ärztinnen dann sagen, okay, hier steht's. Wir können jetzt damit beginnen oder fortfahren.
Also das Problem mit der Rechtssicherheit ist beim Tattoo, man kann es schlecht entfernen. Ein Organspendeausweis kann ich zerreißen, eine Patientenverfügung kann ich zerreißen, kann eine neue ausfüllen. Aber bei einem gestochenen Tattoo dann zu sagen, nee, jetzt doch nicht mehr, egal jetzt aus welchem Grunde, das ist das Problem beim Tattoo.
Naja, man kann ja Tattoos covern und man kann sie auch entfernen. Da gibt es auch teilweise andere Gründe für, warum Menschen das machen. Beispielsweise, wenn sie resozialisiert werden möchten und nicht mehr das Tattoo irgendwelcher kriminellen Vereinigungen irgendwo tragen. So als Beispiel aus meinem Arbeitsbereich. Es gibt Möglichkeiten, Tattoos wieder loszuwerden.
Oder man
Aber ich
kann
sehe
einfach
den
rein
Punkt.
nicht daneben stechen lassen. Also das, ja.
Ja.
Ich meine, wir sind ja auf einem wahnsinnig schwierigen Gebiet, wird mir immer klarer, Klaus. Vor allem, weil du hast am Anfang gesagt, im Zusammenhang mit der Religion, ja, also wir glauben oder religiöse Menschen glauben möglicherweise daran, dass sie in einem verklärten Leib auferstehen, dass von den Organen innen nichts mehr da ist und gebraucht wird. Aber der ethische Grundsatz dieser Organ oder dieser Willensbekundung ist ja, dass man einem Menschen halt sowas wie Selbstbestimmung, das Recht auf körperliche Integrität zugesteht. Das ist, glaube ich, ein Rechtsgut oder ein Wert oder wie immer man das nennen will. Das kann ich für einen lebenden Menschen auch nachvollziehen. Trotzdem könnte man natürlich ganz laienhaft die Frage stellen, warum sollte das über den Tod hinaus gelten? Also ist tatsächlich eine Willensbekundung, die ich als Lebender abgebe, warum aus ethischen Gründen ist die nach meinem Tod, von dem ich nichts mitkriege, der mir scheißegal sein kann, wieso ist das dann immer noch gültig? Wieso kann nach meinem Tod der Arzt mit meinem Körper und mit meinen Organen nicht machen, was er will?
Mein Körper ist nicht Besitz des Arztes, auch nicht Besitz der Klinik, auch nicht nach meinem Tod. Und in den 70er Jahren, ich meine, es war 1974, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod. Also die Würde des Menschen geht noch weiter. Und meine Willensentscheidung, was ist nach meinem Tod, betrifft ja auch zum Beispiel die Bestattung. Ich kann ja sagen, ich möchte erdbestattet werden, ich möchte feuerbestattet werden oder mir ist es egal, bringt mich irgendwie unter die Erde. Aber ich habe ein Recht auf Selbstbestimmung, das auch über meinen Tod hinausgeht. Ja, selbst das Testament ist eine Willenserklärung, die ja nur nach meinem Tod wirksam wird. Da geht es zwar nicht um meinen Körper, aber um mein Hab und Gut.
Und das ist, ich frage, wie gesagt, ich frage nur ganz ketzerisch nochmal nach. Das ist derzeit, aber das ist eine moralische oder ethische Übereinkunft, die man aber auch anders sehen könnte, oder nicht?
Absolut. Es gibt ja auch genug andere Länder, die das genauso, die eben sagen, man muss selbst widersprechen, sondern jeder ist per Default
Ah ja, das.
Organspender. Und es ist auch so, was auch viele nicht wissen, ist, wenn man diese Länder bereist und man verstirbt in diesen Ländern am Hirntod, dann ist man da auch automatisch Organspender. Und auch da werden dann in diesem Land einem die Organe entnommen, selbst wenn man in Deutschland dagegen war. Und aber in dem Land dann selbst nicht die Willenserklärung abgegeben hat, kann es sein, dass man dann im Urlaub in Ländern, wo man eben per Default Organspender ist, dann auch zum Spender wird.
Das muss
Aber
ja.
es ist tatsächlich, es ist eine sehr, 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 sehr interessante Frage, weil auch gerade ja auch der Bundesrat, 8 Bundesländer haben ja jetzt auch wieder die Überlegung eingebracht, dass eben jeder per Default Organspender werden soll. Es gab ja auch, ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her, die Abstimmung im Bundestag dazu, die ja auch, dann auch leider gescheitert ist. Aber da sehen jetzt trotzdem auch wieder 8 Bundesländer Handlungsbedarf.
Sag mal, was wir beim Thema Willenserklärungen und so sicherlich auch ansprechen müssen, ist das Organspenderegister, weil das ja eigentlich erst ab Juli 2024 eigentlich die Möglichkeit so richtig gibt, dass man das wirklich für alle Transplantationskrankenhäuser sozusagen online dokumentieren kann und dann auch mal das so hinterlegen kann, dass die auch direkt darauf zugreifen können.
Genau.
Das ist im Kern das, was Holm jetzt gesagt hat mit diesem Register. Wenn ich mich da eintrage, korrigiert mich gerne, das ist die deutsche Zustimmungsregelung. Das, was Nikolas gerade skizziert hat, was es im Ausland gibt, ist die Widerspruchsregelung.
Genau.
Was ist der Vor- und Nachteil? Wie sinnvoll wäre das in Deutschland, eine Widerspruch? Also soweit ich weiß, na, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eine Widerspruchslösung, Widerspruchsvereinbarung, also dass man eindeutig widersprechen muss, dass man das nicht möchte, erhöht aber anscheinend nicht unbedingt wie sagt man, die Organverfügbarkeit oder die Spendebereitschaft.
Weiß ich, würde ich schon ein bisschen widersprechen. Wir haben in Deutschland auf 1 Million MitbürgerInnen haben wir, ich glaube, in dem Faktor jetzt ungefähr 10 Organspenden. In Spanien sind es 40.
Ah ja.
Spanien ist da der Top, Reiter, was das angeht, an Organspenden. Und man muss auch dazu sagen, Eurotransplant, dort drin sind mehrere Länder. Also das ist nicht nur Deutschland, das ist Spanien, Österreich. Ich krieg's jetzt, glaube ich, nicht alle zusammen. Und auch da ist es so, dass die anderen Länder auch immer wieder an Deutschland herantreten und sagen, eure Anzahl an Organspenden ist zu niedrig. Ihr importiert mehr Organe, als ihr zum Beispiel exportiert. Und das kann natürlich auch langfristig ein bisschen Zusammenarbeit auch irgendwo erschweren. Und klar, der Vorteil natürlich liegt auf der Hand, dass man sich davon erwünscht, dass es mehr Organspende gibt. Klar ist natürlich der Nachteil, dass Leute dadurch einfach übergangen werden oder dass Leute sich dadurch übergangen spielen können, indem das per Gesetz entschieden wird und Leute dann dementsprechend dagegen sind oder dagegen dann Stimmung machen, weil sie ja dann sich dafür aktiv dagegen aussprechen müssen. Dadurch aber, dass wir eben leider so wenig Organe haben und auch das ist in der Gesellschaft eben dieses Problem gibt, dass sich damit nicht genug Menschen auseinandersetzen, bin ich schon dafür, dass wir diese Lösung haben, dass per Default jeder Organspender ist und dass man eben aktiv widersprechen muss. Und auch da denke ich, dass es auch genug Menschen gibt, die das mitbekommen und auch, dass es genug Menschen gibt, die das eben nicht wollen, an der Stelle dann auch den Widerspruch einlegen und sagen, ich möchte kein Organspender sein. Und auch da bin ich sehr zuversichtlich und auch da bin ich der Meinung, dass es dann auch respektiert wird, dass es eben nicht dieses Schreckensszenario ist, huch, wir haben den Ausweis verloren, wo er Nein angekreuzt hat, jetzt wird er doch zum Organspender, der Mensch. Daran glaube ich nicht, dass das dann passieren wird. Und auch da muss man natürlich dann auch den Menschen ein bisschen die Angst nehmen. Das ist auch das, was ich immer versuche. Es gibt in diesem Zusammenhang gibt es einfach viele Ängste und auch viele Vorurteile. Und da finde ich es wichtig, auch eben sich hier in so eine Runde zusammenzusetzen, um auch eben diese Vorurteile und Ängste auch abzubauen.
Dazu will ich noch gerne etwas beitragen. Selbst in Österreich, Spanien, es werden die Hinterbliebenen noch gefragt, wissen Sie von einem Widerspruch? Also das ist kein Automatismus, auch in diesen Ländern nicht. Und man sagt dann auch in diesen Ländern, bevor die Hinterbliebenen völlig gegen die Organspende sind, verzichten wir lieber auf diesen einen Organspender. Also man will da nicht in Konfrontation, mit den Hinterbliebenen treten.
Finde ich auch
Das
absolut
heißt,
richtig, dass das so gemacht wird.
es geht letztlich einfach nur darum, dass man sozusagen den Default-Fall in dem Fall, wo man sagt, ja, wissen wir eigentlich nicht, letztlich auf die andere Seite schiebt.
Ja, aber es ist auch in der Klinik ein gravierender Unterschied, ob die Ärzte fragen, gibt es eine Zustimmung oder gibt es einen Widerspruch? Wenn nämlich nicht bekannt ist, dass es einen Widerspruch gibt, dann geht er als Hirntoter in OP zur Organentnahme. Andernfalls, mit der Regelung, die wir jetzt haben, müssen die Ärzte weiter fragen, ja, was meinen Sie, was ist seine Einschätzung? Und schließlich entscheiden Sie. Mit einer Widerspruchsregelung gibt es nur zwei Fragen von Seiten der Ärzte an die Hinterbliebenen. Frage 1, gibt es eine schriftliche Willenserklärung? Wenn nein, gibt es einen mündlichen Widerspruch? Wenn nein, dann wird der Organspender.
Klaus, du hast jetzt ein paar Mal so relativ salopp, wenn ich das sagen darf, so gesagt, ja, dann geht's ab in den OP zur Organentnahme. Ich hätte dazu mal eine ganz praktische Frage. Wir reden jetzt die ganze Zeit so von so Erlaubnis oder Widerspruch oder so, aber gibt es da nicht auch ganz praktische Probleme? Es werden immer mehr Intensivbetten abgebaut, wir haben immer weniger Narkoseärzte. Was heißt ab in den OP zur Organentnahme? Wie viele Kliniken können das denn überhaupt? Also gibt es da nicht ganz praktische Hindernisse, dass es gar nicht möglich ist und dass es auch deswegen so wenig Organspenden gibt?
Danke für diese Frage, wichtige Frage. In Frage kommt jede Klinik mit Intensivstation, weil ja nur auf der Intensivstation Hirntote liegen können, weil der Hirntoter künstliche Beatmung und zwar dauerhaft künstliche Beatmung braucht. Und solche Kliniken mit einer Intensivstation haben auch mindestens einen OP. Wenn jetzt der Hirntod festgestellt ist, nur in Transplantationszentren macht es ein eigenes Operationsteam. In den normalen Kliniken, auch mit Maximalversorgung, Da kommen Transplantationschirurgen aus den Transplantationskliniken in diese Klinik, entnehmen ihr Organ, und da gibt es auch eine Trennung von Chirurgie, entweder Herz-Lunge, also Brustkorb, oder die unteren Organe. Das sind dann also mindestens zwei Teams, die die Organe entnehmen, wenn beides entnommen werden kann. Ich habe darum gebeten und mir wurde es dann auch genehmigt. Ich durfte einmal im OP bei einer Organentnahme mit dabei sein. Ich war vorher schon bei anderen Operationen im Operationssaal mit dabei und kenne von daher das ganze Prozedere. Es ist durchaus miteinander vergleichbar. Und bei der Organentnahme, bei der ich mit dabei war, wurde die Lunge entnommen. Der Satz war nicht mehr gesund genug. Und es wurde die Nieren entnommen. Leber war nicht möglich, weil der Hirntote war Alkoholiker.
Jetzt hört man ja auch immer wieder die Aussage, dass es durchaus Fälle gibt, wo das Einverständnis da wäre, wenn es denn von den Ärzten überhaupt eingeholt würde, wo auch der Patient auch auf Intensivstationen liegt, aber wo sozusagen das Interesse bei dem Krankenhaus, das diesen Arzt versorgt hat, nicht so da ist, sich drum zu kümmern. Ist das realistisch oder?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, was eher passiert ist, dass potenzielle Organspenden erst gar nicht erkannt werden und dass dann das Prozedere eben nicht durchlaufen wird und dass die Personen dann versterben, obwohl sie hätten Organspender werden können.
Oder wo dann die Angehörigen davon ausgehen, ja, er ist doch so schwer verletzt oder was weiß ich, der muss doch sicherlich hirntot sein, mach ihn doch zum Organspender. Ja, die Ärzte wissen, welche Hinweise es gibt, damit man begründet eine Hirntoddiagnostik durchführt. Und wenn natürlich die Hinweise schon fehlen, der könnte hirntot sein, dann macht man sich die Arbeit nicht. Und es
Hat
ist
ja.
halt.
Sorry.
Entschuldigung.
Sorry, ich habe dazwischen geredet. Ja, aber es ist ja so, dass ja auch der Gesetzgeber da oder auch die Politik ja auch Handlungsbedarf gesehen hat. Und es ist ja in der Theorie so, dass jedes dieser Krankenhäuser, was eben die Intensivstation, du das schon gesagt hast, Klaus, einen Transplantationsbeauftragten oder Beauftragte stellen müssen, der oder die eben exakt diese Fälle erkennt, um dann diese potenziellen Organspenden zu erkennen und eben dann auch zu melden. Nichtsdestotrotz kommt es doch durchaus vor, dass eben das nicht erkannt wird. Und das ist auch etwas, wo wir auch einfach besser werden müssen. Und ich glaube, jeder, der mal im Krankenhaus war, weiß aber natürlich auch, unter was für einem Stress und Druck die Menschen dort stehen, die dort arbeiten. Und dass dann sowas einfach mal hinten runterfällt, kann leider passieren, ist aber natürlich nicht optimal.
Wie sieht denn das aus? Frage aus dem Chat von Bert van Burg. Wie sieht denn das aus mit der Einwilligung, wenn ein Patient beispielsweise schon dement ist? Dann ist es ja schwierig, dass diese Person irgendwie eine Einwilligung erteilt. Fragt man dann, ob es da eine vorherige Einschätzung gibt oder wonach würde man dann gehen?
Also eine Willenserklärung kann er ja erst dann, muss er ja dann gegeben haben, wenn er noch geschäftsfähig ist. Gut, der Nachweis auf Geschäftsfähigkeit muss man jetzt hier in dem Zusammenhang nicht erbringen. Aber wenn einer schon dement ist, der kann dann keine Willenserklärung mehr abgeben, ob für oder gegen Organspende.
Könnten die Angehörigen dann noch entscheiden dafür?
Ich sagte ja, im Transplantationsgesetz gibt es 4 Stufen. Stufe 1 gibt es eine schriftliche Willenserklärung, Wenn nein, eine mündliche Willenserklärung. Drittens, was meinen Sie, so wie er gelebt hat, würde er zustimmen? Und wenn es das auch nicht gibt, was wollen Sie?
Okay.
Vielleicht noch, Nikolaus, du hast eben das Thema Ängste angesprochen. Ich sagte ja, wir kommen so ein bisschen aus der Skeptiker-Szene. Ich hatte Holm gestern Geburtstag, er hat ja eben nicht gesagt, wie alt er geworden ist, aber ich glaube...
54.
Dann bin ich trotzdem noch deutlich älter. Ich weiß nicht, wie alt Klaus ist, aber worauf ich hinaus will, Mai 1979. Situation, es gab drei Fernsehprogramme. Fernsehen war richtig einflussreich, es war wichtig, es war Tagesgespräch am anderen Tag und es lief im Mai 1979 der Film Fleisch von Rainer Erler. Eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe das tatsächlich gesehen als 13-Jähriger bei der Erstausstrahlung. Ein junges Paar, eine Deutsche und ein Amerikaner, sind in Amerika auf Reisen. Der Freund wird von einem Krankenwagen entführt. Es gibt dieses ikonische Bild, wo Jutta Speitel vor diesem Krankenwagen wegläuft, der mit blinkenden Lichtern hinter ihr herfährt. Sie kriegt dann Hilfe von einem Truckerfahrer, die machen sich gemeinsam auf die Suche. Sie kommen, landen am Schluss bei einer Klinik, wo also Leute in Amerika entführt werden, um ihnen in dieser Klinik die Organe zu entnehmen. Der Film hat einen ungeheuren Wirbel gemacht. Die Ärzteverbände waren natürlich auf 180, haben sich über den Film beschwert. Die Leute waren total schockiert, haben ihre Organspendeausweise massenhaft zurückgegeben. Und daraus ist ja auch so ein bisschen diese Urban Legend vom Nierenklau entstanden. Ne? Junge Frau wird in der Disco ohnmächtig, am anderen Tag wacht sie auf und es fehlt ihr eine Niere. Das spiegelt ja alles Ängste wider. Also das Thema ist ja anscheinend, und ich kannte dann in meiner Jugend auch tatsächlich Leute, die gesagt haben, nö, ich laufe doch nicht mit Organspendeausweis rum, dann suchen die mich irgendwo und bringen mich um und nehmen sich das Zeug einfach. Das habe ich wirklich wörtlich so von Leuten gehört. Das ist kein Witz. Also merkt, existiert das heute noch, solche Ängste? Oder woran liegt es eigentlich überhaupt, dass die Bereitwilligkeit dazu relativ gering ist? Hat das auch mit sowas immer noch zu tun oder sind es andere Sachen?
Ich glaube, so die größte Angst, die jeder Mensch hat, ist, wenn er ins Krankenhaus kommt, dass der Arzt dann sich denkt, oh, der hat aber ein schönes Herz, damit kann ich ja noch was anderes machen oder die Niere sieht aber gut aus. Eben, dass Leute die Angst haben, dass ihnen nicht so gut geholfen wird, wenn eben bekannt wird oder klar ist, dass dieser Mensch ein Organspender ist, sondern dass die Ärzte oder die Ärztin sich dann nicht mehr so viel Mühe geben oder ähnliches, dass dann gesagt wird, naja, dann brauchen wir ja jetzt nicht mehr irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dann können wir ja jetzt mit dem Tod des Menschen 4 oder 5 andere Leben retten. Das ist auch das, was ich durchaus häufiger schon gehört habe, das ist natürlich nicht so. Also wenn man ins Krankenhaus kommt mit einer Verletzung, egal wie schwer die ist, dann ist der Arzt, die Ärztin erstmal einem selbst verpflichtet, weil man ist der Patient, die Patientin des Arztes. Und eben der Arzt denkt dann nicht, wow, da kann ich die Organe nehmen, sondern der tut erstmal alles, um diesem Menschen zu helfen und ihn zu behandeln, damit er das Krankenhaus wieder verlassen kann. Und das ist somit eigentlich die größte Angst, die ich bis jetzt immer von Menschen gehört habe, eben dass dann gesagt wird, naja, mir wird dann ja nicht mehr geholfen und die Ärzte geben sich dann keine Mühe mehr, weil die dann ja herausgefunden haben, dass ich Organspender bin. Und das ist nicht so. Auch die Ärztinnen haben absolut keinen Einfluss darauf, an wen das Organ geht. Es ist eben nicht so, dass in Raum 1 liegt der das Organ braucht und in Raum 2 wird man dann geführt und dann nicht mehr so gut behandelt, weil der Arzt weiß, ich habe hier einen Patienten, eine Patientin, die braucht ein neues Organ. Perfekt, dann können wir das Organ ja dem im nächsten Raum gleich geben. So, das ist nicht die Realität, das wird so nicht stattfinden.
Ja. Also was mich ein bisschen schockiert hat, war der Fall, wir hatten 2013 einen drastischen Rückgang bei den Organspenden nach dem sogenannten Organspendeskandal 2011, 2012, als sich irgendwie herausgestellt hat, dass da auf den Wartelisten teilweise falsche Dringlichkeitsangaben gemacht wurden, wo ich mich an der Stelle gefragt habe, warum sollte jemand nicht Organspender sein sollen, weil im schlimmsten Fall die Gefahr besteht, dass statt einem schwerkranken Patienten ein anderer schwerkranker Patient das Organ bekommt. Also das ist das. Also ich meine, kann jemand kurz was dazu sagen von euch beiden, was da passiert ist und was, ja.
Soll ich, willst du, Klaus?
Okay. Ja, die Zahlen sind eingebrochen, ganz klar. Aber ich habe ja auch die Jahresberichte der DSO dann mir genauer angeschaut, auch über die Jahre. Und da wird auch angegeben, wir haben so und so viele potenzielle Organspender und davon haben der Teil Nein gesagt und der Rest war Organspender. Und der prozentuelle Anteil von denen, die Organspender hätten sein können, also Hirntod ist festgestellt und transplantierbare Organe, also gesunde Organe. Wenn einer auf der Intensivstation liegt, dem werden mehrmals am Tag Blutproben entnommen, weil man das Leben retten will. Und am Blut kann man schon mal viel erkennen, wenn die Selbstregulierung des Körpers, die sogenannte Homöostase, entgleist. Und da will man dann nicht dann erst eingreifen, wenn es entgleist ist, sondern gleich am Anfang, weil es weniger Arbeit macht und dem Patienten auch nicht so schadet. Und von diesen Blutwerten weiß man dann schon mal, zum Beispiel, die Leber ist nicht gut, die ist schon mal uninteressant. Also, es muss der Hirntod vorliegen, es muss eine Zustimmung zur Organentnahme vorliegen und es müssen gesunde Organe vorhanden sein. Und wenn jetzt einer als Unfallopfer, ach so, nein, deine Frage. Damit wird der Kreis derer, die potenzielle Organspender werden, schon mal kleiner. Und wenn man die Zahlen anschaut, das Problem war, die Gesamtzahl derer, die potenzielle Organspender hätten sein können, die ging zurück. Es ging im Jahr 2000 auch die Zahl derer zurück, aber nur im Jahr 2000, die der Organentnahme zugestimmt haben. 14 und die nachfolgenden Jahre hatten wir eine höhere Zustimmung prozentuell als die Jahre davor. Und das Problem war, wir haben immer weniger potenzielle Organspender gehabt, also Hirntote mit gesunden Organen. Woran das liegt, man kann nur mutmaßen. Es ist halt Fakt. Moment, ich kann es ja mal kurz aufrufen. Hätte ich auch vorbereiten können. Also, diejenigen, die zur Organentnahme zugestimmt haben, nur dieser prozentuelle Anteil betrug 2010 64%. Entschuldigung, 2009 64,5, 10 69,1, 11 66,7, 12 66,0, 13 63%. Und dann ging es hoch. 68,8, 70,3, 68,7, 73, 67, 75, 75, 76. Also die Zustimmung wuchs. Aber das Problem war, wir hatten 2009 hatte man noch den höchsten Wert an potenziellen Organspender, 1888. Und 2013 1370. 14 1339. Woran das liegt? Ich denke, es hat verschiedene Faktoren, unter anderem unsere Gesellschaft altert. Es gibt immer weniger gesunde Leute, also Menschen mit gesunden Organen.
Ja.
Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass da jetzt aufgrund von dem Skandal einige Kliniken gesagt haben, ist Annahme, ich weiß es nicht, dass einige Kliniken gesagt haben, da schauen wir jetzt nicht mehr so genau auf die Möglichkeit, ob der ein Hirntoder ist und damit eventuell Organspender werden könnte. Es ist einfach Fakt, die Anzahl der potenziellen Organspender sind rückläufig. Und wenn ich halt aus dem Gesamttopf immer weniger habe, die zur Verfügung stehen, dann gleicht mir auch ein geringer Anstieg von Zustimmung das Ganze nicht mehr aus.
Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir haben Zustimmungsraten, die bewegen sich so in der Größenordnung von 70%, dann können wir darüber ja nicht erklären, dass andere Länder also so deutlich mehr Transplantationen haben. Weil selbst wenn die Zustimmungsrate jetzt auf 80 oder 90 steigen würde, hätten wir ja jetzt auch nicht gigantisch mehr.
Genau.
Das ist richtig, ja.
Aber die DSO hat in den Jahresberichten umgestellt. In den beiden letzten Jahresberichten wurde auch mit aufgenommen, nicht nur nachdem der Hirntod festgestellt ist, denn diese Zahlen beziehen sich auf festgestellten Hirntod und gesunde Organe. Die DSO hat geweitet und hat auch die mit reingenommen, die eventuell den Hirntod hätten sterben können und wo aber die Angehörigen schon gesagt haben, nee, wollen wir auf keinen Fall, keine Organentnahme. Und wenn man diese neuen Zahlen der Jahresberichte der DSO anschaut, dann haben wir etwa 800 Organspender und etwa die gleiche Zahl, wo man Nein gesagt hat, schon im Vorfeld, dass es gar keine Hirntoddiagnostik gegeben hat.
Nikolas, angenommen, man kann diese Zahlen tatsächlich nicht mehr oder nur unwesentlich steigern. Das Wenige, was ich weiß, man experimentiert mit Schweinen. Da gibt es gewisse Überlebensraten mittlerweile, die nicht sehr groß sind, aber hoffnungsvoll. Aber funktionieren tut das noch nicht wirklich.
Nee, leider noch nicht. Also die Forschung tut da mittlerweile schon sehr viel und ist da, hat, ich glaube, es gab jetzt, ich glaube, das war in diesem letzten Jahr, gab es die erste Transplantation von einem Schwein, aber die Person ist, ich glaube, nach einem Monat ist die Person verstorben. Es gibt aber einen deutlich besseren Ansatz, den andere Länder fahren, auch schon andere europäische Länder. Und zwar ist es der Ansatz, in Deutschland ist es ja so, dass der Hirntod festgestellt werden muss.
Mhm.
Es gibt in anderen Ländern, die auch schon transplantieren, wenn das Herz versagt hat.
Mhm.
Das heißt, nachdem der Herztod festgestellt wurde, gibt es dann auch schon die Möglichkeit, noch Organe zu entnehmen, zu transplantieren. Das Herz dann natürlich in der Regel meistens nicht mehr. Aber auch das ist ein Ansatz, der für eine höhere Anzahl an Organspenden zum Beispiel in Amerika schon gesorgt hat und auch schon in anderen europäischen Ländern. Das wäre natürlich auch für Deutschland letztendlich wünschenswert, dass man sich auch dann da dorthin bewegt. Aber ich denke, auch da werden wir noch viel, viel vor uns haben und wird auch noch viel Zeit vergehen, bis das hier auch so weit umgesetzt wird. Aber auch das ist, auch durchaus gibt es Stimmen, auch schon in Deutschland, die das auch hier so fordern.
Ich wollte noch kurz aus dem Chat erwähnen, dass Jasmina hingewiesen hat darauf, dass es eine American Horror Story Folge von 2023 gibt. Das hat mich dann echt ein bisschen überrascht, weil ich dachte,
American
was? Ich habe das gerade
Story.
nachgeschaut. Das war Oktober 23, offenbar ist die veröffentlicht worden, wo es wirklich um diese Organklau-Geschichte, also diese klassische Urban Legend Band, die du vorhin erzählt hast, schon wieder aufgewärmt wird.
Sehr schön.
Und es ist da ein Beispiel dafür, dass alte Storys irgendwann immer wieder aufgewärmt werden. Nur
Ja.
da sind wir wieder bei dem Problem, dass auch fiktive Geschichten, wo den Leuten sogar klar ist, nichts daran soll realistisch sein. Ja, das ist so eine Horror-Fantasy-Serie, dass trotzdem natürlich das Ängste schürt, selbst wenn die Leute wissen, dass es in keinster Weise versucht, die Realität abzubilden. Aber es kann ein schlechtes Gefühl und Ängste dann aktivieren, die im schlimmsten Fall dann eben zu irrationalen Entscheidungen führen. An der Stelle noch kurz, weil ich tatsächlich gerade beeindruckt war, Klaus. Ich war nämlich zum Thema Autolyse gerade auf der Seite organspendewiki.de, muss man hier an der Stelle sagen. Da kann man sehr ausführlich zu dem Punkt und zu anderen Dingen auch sehr viel nachlesen, auch mit Quellen. Also wir haben die Seite auch schon verlinkt, aber ich wollte es nochmal hier on air sozusagen sagen. Da kann man ganz, ganz viele Dinge sehr umfassend nachlesen in vielen Details. Und dazu nämlich noch der letzte Punkt, wo ich mir dachte, ich war tatsächlich schon bei einigen Obduktionen dabei, im Sinne von so interdisziplinären Fortbildungsveranstaltungen. Und ganz häufig ist es halt so, dass ich glaube, wenn Menschen verstehen, dass wenn eine Person halt hirntot ist, dann wird sie auf jeden Fall nun in den Übergang gehen, dessen, was dann eben passiert, wenn Menschen dann tot sind. Und ich glaube, wenn man ein paar Obduktionen gesehen hat und einem klar ist, was mit dem menschlichen Körper passiert, wenn der dann nun mal unausweichlich irgendwann tot ist, dann hat man auch eine etwas andere Haltung dazu, weil ich persönlich habe mir dann gedacht, okay, ob ich jetzt abwarte, dass mein Körper auf diese Art verwest oder ob ich halt meinen Körper verbrennen lasse oder ob im besseren Fall dann durch einen Fall, wo ich Organe spenden könnte, dieses Organ zumindest noch eine Funktion hat. Also persönlich war das für mich relativ einfach, welche Entscheidung man trifft, wenn man die realistischen Optionen quasi in so einem Entscheidungsfall wirklich realistisch sieht. Weil ich glaube, viele Menschen haben diese realistische Sicht nicht und wollen sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, okay, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, was geschieht dann? Weil ich habe auch schon mal solche Geschichten gelesen, dass zum Beispiel gesagt wurde, ja, wenn dann Organe entnommen werden, dass das dann eine schlimme Vorstellung ist für manche Angehörigen, wo ich mir aber denke, was stellt ihr euch denn vor, was mit diesem Körper denn passiert? Also wenn er halt verwest oder verbrannt wird, das ist auch nicht gerade ein Prozess, den man sich besonders schön vorstellt. Und dementsprechend denke ich, man sollte da vielleicht auch so ein bisschen sich mit der Realität auseinandersetzen, sowohl mit den Fakten als auch mit der Realität dessen, was nun mal passiert, wenn Menschen sterben und was danach mit unserem biologischen Körper passiert. Also das nochmal zur Anregung, die Option mal realistisch vielleicht sich mal vor Augen zu führen. Ne?
Wäre eigentlich ein
Ja.
gutes Schlusswort jetzt noch. Wir haben ja eigentlich noch ein paar Minuten. Vielleicht Nikolaus, Klaus, eine zweistufige Frage. Nikolaus, du hast so politische Diskussionen angedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das permanent irgendwie diskutiert wird unter allen möglichen ethischen, juristischen, sonstigen Aspekten. Was läuft da gerade? Wo will man hin? Und Klaus vielleicht. Ja, was muss man machen? Also das Neueste, was man machen könnte, wäre praktisch, dass man sich in dieses Online-Register einträgt. Das wäre das Einfachste, oder wie?
Das Einfachste ist, man füllt einen Organspendeausweis aus,
Ah
weil
ja.
der gilt nach wie vor. Und ich sage, mir ist lieber ein mit einem Organspendeausweis mit Nein als kein Ausweis. Kein Ausweis ist die absolut schlechteste Lösung.
Absolut.
Und man sollte nicht vergessen, rein statistisch werden aus einem Organspender drei Organe entnommen. Das heißt, ein Organspender, rein statistisch, so der Mittelwert, 3,2, 3,5, je nach Jahr, wird drei Menschen das Leben gerettet.
Oder zumindest auch qualitativ verbessert, weil ich war selbst schon dialysepflichtig und ich kann sagen, das ist nicht schön, 3 Tage in der Woche an einer Maschine zu hängen, die einem das Blut filtert und das jeweils immer für 4 Stunden pro Tag, also 3-mal die Woche. 4 Stunden mindestens ist nicht schön. Aber ja, also unsere Politik hat ja schon mal selbst dazu abgestimmt im Bundestag, dass die Widerspruchslösung kommt. Und die wurde auch jetzt wieder von 8 Bundesländern im Bundesrat diskutiert. Und auch da soll es jetzt, also zumindest da läuft die Diskussion und die wird auch im Bundesrat, wird es auch nochmal, ich hoffe zumindest im Plenum nochmal diskutiert und dann gegebenenfalls daraus nochmal einen neuen Gesetzesentwurf zu machen, der dann auch hoffentlich auch dann in dem Feld positiv aufgenommen wird und es dann eine Gesetzesänderung gibt, dass jeder per Default Spender ist und dass man dann aktiv widersprechen muss. Dass jetzt das jetzige Register ist eine schöne Lösung, ist aber eine noch komplizierte und eine noch größere Hürde, jetzt einen Organspendeausweis auszufüllen. Es sind Stand jetzt, was mich tatsächlich überrascht hat, dass sich schon mehr als 160.000 Menschen dort registriert haben, was schon eine gute Anzahl ist dafür, dass man eben nicht so gemacht hat, sondern man braucht dafür den digitalen Personalausweis. Auch der ist jetzt noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, man muss die Online-Funktion seines Personalausweises freigeschaltet haben. Ist es klar, ich finde es natürlich wichtig, dass man sich dementsprechend verifizieren muss, dass man die Person ist, die sich in das Register einträgt. Später wird die Krankenkassen-App folgen, aber eben mit der gleichen Hürde, dass man die Online-Funktion seines Personalausweises aktiviert haben muss. Und ich kenne, glaube ich, keine Person in meinem Umfeld, die das hat.
Tatsächlich eine, ja, das ist ganz wenig.
Genau, und dass es das Register gibt, finde ich gut, aber auch da, also man muss halt gerade niedrigschwellige Angebote machen und das niedrigschwelligste Angebot ist eben der Ausweis, den man im besten Fall in einer Minute ausgefüllt hat. Klar muss man sich vorher darüber Gedanken machen, aber diesen Ausweis auszufüllen oder mit seinen Angehörigen zu reden, ist das niedrigschwelligste, was man eigentlich machen kann, um dort dann seine Willenserklärung abzugeben und dann den Menschen zu sagen, hey, ich möchte das, ich supporte das und ich möchte im Zweifelsfall Menschenleben retten oder die Lebensqualität von Menschen deutlich verbessern.
Denke auch immer, man sollte sich empathisch mal fragen, würde man selbst, denn wenn man dann in so einer Situation ist, dass man darauf angewiesen ist, würde man dann Nein sagen? Ich denke, relativ viele Menschen würden dann sagen, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht doch lieber ein Spenderorgan bekommen. Und dann sollte man sich so fragen, willst du so unfair sein? Und wenn du in die Lage kommst, du brauchst das, nimmst du das. Aber du wärst nicht bereit, das zu geben, obwohl de facto das Einzige, was dann passiert ist, es verwest oder es wird verbrannt. Und eine Person überlebt nicht. Ich meine, das ist die Alternativoption, wenn man das mal ganz hart runterbricht. Und wenn man das mal so ganz klar sich vor Augen führt, finde ich, es ist schwer zu begründen, warum man sich dann dagegen entscheidet, mal ganz ehrlich. Ich bin halt mehr so der rationale Typ, aber ja.
Ja, ich glaube, wir tendieren alle so ein bisschen zu einer sehr rationalen Sichtweise. Aber Bernd hatte das Thema Xenotransplantation, also Organe von speziell dafür gezüchteten Tieren angesprochen. Ein anderes Thema, was ja auch immer noch immer wieder erwähnt wird, ist die Möglichkeit für Gewebe, einzelne Gewebeformen, das ist mal, glaube ich, ein bisschen weiter, aber dass man sozusagen künstliche Organe produziert. Wie weit sind wir denn da?
Also nach meinem Kenntnisstand, man forscht daran, aber man hat noch nicht mal im Labor geschafft, ein funktionierendes Organ zu züchten. Ein kleines Herz soll mal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang geschlagen haben, ja, aber es muss ja einen ganzen Körper versorgen.
Ja, gut, ich stelle es mir bei einem.
Und da sind wir noch weit, weit weg. Aber wir brauchen die Organe heute. Und wir können die Patienten nicht auf morgen vertrösten, auf einen Sankt-Nimmerleins-Tag.
Ein Herz ist ja auch ein sehr komplexes, wo sozusagen die ganze Mechanik auch funktionieren muss. Aber wenn man sich vorstellt, also Leberzellen zum Beispiel, also es funktioniert ja auch eine halbe Leber.
Eine Niere reicht.
Ja gut, bei der Niere, und damit sind wir bei der nächsten Frage, wie sieht es eigentlich mit der, wie bedeutend ist die Lebensspende in Deutschland? Welche Rolle spielt das? Wir wissen, wenn ich an Frank-Walter Steinmeier denke, es gibt ja einige prominente Fälle von Lebensspendern.
Da haben wir, ich glaube, bei Lebensspenden haben wir so um die 600 pro Jahr. Also das spielt schon eine Rolle. Also es gibt da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es spendet ein Angehöriger dann eine Niere zum Beispiel, oder es gibt die Möglichkeit dieser Kreuzspende. Das heißt, mein Angehöriger spendet die Niere an eine andere Person. Und eine andere Person spendet dann mir zum Beispiel, spendet mir dann zum Beispiel die Niere. Auch da gibt es aber auch sehr harte Kriterien. Bei mir war es dann auch in der Diskussion, dass ich eine Nierenspende bekommen soll. Eben, oder ist da eine Diskussion, dass es eine Option wäre. Mein Vater wäre zu alt gewesen, mein Bruder, der zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre älter war als ich, also knapp 28 wäre zu jung gewesen. Da hätten die Ärzte gesagt, das machen sie nicht. Selbst wenn er es gewollt hätte, hätten die gesagt, das können wir nicht verantworten. Aber es ist zumindest eine gute Möglichkeit in Deutschland, dass das Lebensqualität schafft.
Und nochmal was von den ethischen Fragen ein bisschen weg. Was weißt du eigentlich über den Ursprung deines Spenderorgans? Also wie viel erfährt man über den Spender? Es gibt ja Dinge, die möglicherweise gesundheitlich relevant sind. Wie viel erfährt man? Was erfährt man?
Gar nichts. Also ich weiß nichts. Ich weiß, das Einzige, was mir gesagt wurde, es wurde ein gutes Organ gefunden. Ich weiß nicht, wie alt die Person war. Ich kenne das Geschlecht nicht. Ich kann mir denken, dass die Person vermutlich männlich war, weil eben auch gewisse Faktoren treffen müssen. Ich bin knapp 1,83 groß, wiege ungefähr 85 Kilo, 86 Kilogramm. Da ist es nicht unbedingt sinnvoll, von einer Person, die 1,60 ist und 50 Kilogramm wiegt, ein Herz zu transplantieren, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann doch groß, dass das Herz damit dann dieser Person überfordert ist. Aber das sind alles nur, letztendlich sind das alles nur Mutmaßungen. Ich weiß nicht, also ich werde auch nie dort etwas erfahren, aber das sind Dinge, die mich doch aber auch immer mal wieder umtreiben. Das ist so, ich frage mich halt schon, was hat die Person gemacht? Was hat sie für Musik gehört? Was hat sie angetrieben? Was hat sie motiviert? War sie vielleicht schon Vater oder Mutter oder hatte sie Kinder? Wie ist es dazu gekommen, dass die Person verstorben ist? Aber das sind alles Fragen, die ich nie beantwortet kriege. Und ich finde es durchaus, auf der einen Seite finde ich es durchaus schade, dass diese Fragen immer offen bleiben werden. Auf der anderen Seite kann ich das vollkommen verstehen, dass das eben so gemacht wird, dass man da eben nichts erfährt und dass das alles anonym abläuft.
Wie ist die
Niklas?
Perspektive? Entschuldigung, weil die Frage, wie ist die Perspektive? Weil ich habe auch, wir hatten es im Chat vorhin von Akazienblatt, ich habe das auch mal gehört. Naja, so ein Spenderorgan, das hält dann irgendwie 10 Jahre und dann irgendwann kriegt man dann doch Probleme damit. Wie sieht da die Prognose aus heutzutage?
Die Frage hat mich auch in die letzten Jahre umgetrieben. Und es gibt darauf keine wirklich befriedigende Antwort. Also keine Arzt oder keine Ärztin will da irgendwie verbindliche Aussage zu treffen, was ich auch an der Stelle absolut verstehen kann, ist, es gibt Menschen, die leben seit 30 Jahren, 35 Jahren mit einem Spenderorgan, eben bei mir jetzt in dem Fall mit dem Herzen, und denen geht es immer noch gut. Es gibt Menschen, die haben nach 10, 15 Jahren Probleme gehabt. Bei mir sieht es aktuell immer noch gut aus. Ich bin vierteljährlich bei meiner Kontrolle. Ich kriege vierteljährlich eine komplette Blutuntersuchung im Ultraschall vom Herzen. Alle 2 Jahre wird ein Rechtsherzkatheter gemacht. Es werden sogenannte Stress-MRTs gemacht, wo man Veränderungen im MRT sehen kann vom Herzen, um da frühzeitig zu erkennen, dass was schief läuft. Und dann, selbst wenn das Organ dann anfängt, seinen Dienst einzustellen, selbst dann gibt es noch die Möglichkeit einer Retransplantation. Das heißt, dass dann das Prozedere von vorne beginnt. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass ich noch weitere Grunderkrankungen habe, eben mit den Nieren und dann neuerdings auch noch andere Sachen, also ich rechne schon damit, dass meine Lebenserwartung bei ungefähr 60 Jahren liegt. Und damit bin ich mittlerweile fein. Es hat länger gedauert, sich damals so zu arrangieren. Wenn es länger wird, freue ich mich auch drüber. Wenn es kürzer wird, dann halt leider nicht.
Ja.
Niklas,
Ja.
eine Information würde ich dir doch noch zukommen lassen.
Sehr, sehr gerne.
Es gibt einen Weg, einige deiner Fragen beantwortet zu bekommen. Und zwar, du schreibst einen anonymen Dankesbrief. Den Dankesbrief wird postalisch an die DSO geschickt. Die DSO liest den Brief, ob er wirklich anonym ist, und schickt diesen Brief an die Familie des Organspenders. Die haben dann ihrerseits wiederum die Möglichkeit, über die DSO dir wieder zurückzuschreiben. Diese Sache wurde ein paar Jahre auf Eis gelegt und wurde 2019 mit der Veränderung des Transplantationsgesetzes in ordentliche rechtliche Rahmen gegossen. Es ist jetzt wirklich rechtssicher, dass die DSO diesen Briefverkehr machen darf. Und ich weiß von der Frau, die diese Arbeit bei der DSO macht, die hat mal einen Vortrag gehalten, den ich gehört habe. Es sind auf dem Weg auch schon Brieffreundschaften entstanden. Allerdings immer nur absolut anonym.
Ja.
Man kann dann genau deine Fragen wie, was hat er für Hobbys gehabt, welche Musik hat er gehört? All das kann man als Frage stellen. Das hebt ja die Anonymität nicht auf.
Das stimmt.
Und
Vielen
das ist,
Dank.
bitte, und ich finde, das ist auch mit ein Grund für die Hinterbliebenen von einem Hirntoten zu sagen, okay, wenn ich Nein sage, habe ich keine Chance, Dankesbriefe zu bekommen. Sage ich aber ja, habe ich eine Chance, Dankesbriefe zu bekommen.
Zu erfahren, auch was es geholfen hat.
Und wie es denen geht und wie dankbar die sind. Und ich höre von Transplantierten immer wieder, ja, viele denken täglich voller Dankbarkeit an ihren Spender.
Ja.
Jetzt haben wir, glaube ich, ein schönes Schlusswort, oder? Jetzt haben wir auch
Ja.
den einen Zeitpunkt, wo wir langsam Schluss machen sollten. Und ja. Habt ihr noch was, was ihr loswerden möchtet, was ihr an der Stelle noch sagen möchtet?
Ich würde sagen, wir sollten verweisen auf organspende-info.de. Dort gibt es ja auch FAQ, also die Unterseite, wo ganz viele Fragen auch beantwortet werden. Und wenn man sich da so ein bisschen umschaut und dann eben nochmal auf die organspende-wiki.de, da kann man ja schon so viel erfahren und ganz viele Dinge nochmal nachlesen. Und ja, dann hoffe ich, dass die rationalen Informationen und die emotionalen Informationen, die wir heute vermitteln konnten, dank euch, hoffentlich viele Menschen dazu bewegen werden, sich dann auch dafür zu entscheiden, einen Organspendeausweis auch mit sich zu tragen.
Ja, unser nächster WTF-Talk ist in 2 Wochen, am
Ja.
7.10. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, das auch gerade langsam sich aufheizt, nämlich wir werfen einen Blick auf die Situation in den USA und auf die kommenden Wahlen da. Mit interessanten Gästen.
Jo.
Wir freuen uns drauf.
Danke, dass ihr hier wart. Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.